Das ist der Wertekompass, der Podcast von der EVP, der Orientierung gibt im Politdschungel. Mein Name ist Dominik Teubert und mit meinen Gästen rede ich über ihr Leben, ihr Engagement und die Werte, die uns in dem leiten. Eine an Schizophrenie erkrankte, alleinerziehende Mutter, Armut, Fremdplatzierungen und Schicksalsschläge. Der Start ins Leben von meinem heutigen Gast fängt ganz unten an. Was folgt, ist die Karriere vom Tellerwäscher oder in dem Fall vom Tankwart zum Millionär. Die Wende bringt eine einmalige Gelegenheit. Mit der Sparte 5'000 Franken am Bankkredit kann er ein Stück Land kaufen, bebauen und sehr gewinnbringend wieder verkaufen. Das ist ein Start von einem Unternehmer mit einem Händchen für unterbewertete Vermögensobjekte. Guido Fluri, herzlich willkommen im Wertekompass. Schön, dass du Zeit genommen hast.
Danke vielmals für die Einladung. Merci.
Deine Kindheit, deine Jugend war nicht einfach. Wer, sage ich mal, dein 10-jähriges Ich stolz auf den heutigen Guido Fluri?
Ja, stolz kann man ja nicht mit Materie so anschauen. Ich denke eher stolz, dass ich immer wieder die persönlichen Schicksalsschläge aufgearbeitet habe, indirekt, dass ich sie direkt eben konfrontiert habe, persönlich. Themen, die mich im Leben begleitet haben, teilweise auch traumatisiert haben, dass ich dort mich mit diesen Themen konfrontiert habe und das aufgeschafft habe.
Jetzt sag ich mal, in der Schweiz diskutieren wir oft auch über Chancengleichheit. Ich glaube, du hast sie nicht gehabt. wie siehst du das im Nachhinein? Hast du trotzdem das geschafft, dich da irgendwie durchzubringen, es zu etwas zu bringen? Kürzlich ist oft über dich gesagt worden, du bringst es mal zu nichts.
Ja, ich klassisch so ein unehrliches Kind. Aus der damaligen Zeit sind die unehrlichen Kinder versündigt gewesen. Mir das Gefühl von der Stigmatisierung auch.
Also aufs Kind, nicht aufs Eltern.
Aufs Kind, ja. Aufs Kind hat man das gespürt, oder? Dass man stigmatisiert worden ist. Und das prägt einem schon im Leben drin. Das ist etwas, was man mitnimmt. Und es fehlt dann oft eben auch durch dir das Gefühl, du bist nichts wert, du kannst nichts, aus dir wird es nie etwas wert. Fehlt dann eben auch das Fundament ins Leben raus. Das spürt man dann mit 20. In Form vom fehlenden Selbstwertgefühl, auch die Identifikationsfigur, die gefehlt hat, das spürt man. Und ja, das muss man sagen, das habe ich mir selber müssen erarbeiten und ich habe immer versucht, das nicht zu kompensieren über Materie. Und da hat mir viel auch der Glaube geholfen. Die Orientierung von diesem Wanderprediger, die ganzen Evangelien, die haben mir da geholfen. Die Wertevermittlung für mich selber, aber auch ein Ziel zu haben, am Schluss sinnbildlich auch ins Leben hinein können zu gehen.
Du hast vorhin die Stigmatisierung angesprochen und sagst jetzt eben der Glaube, der Orientierung hat. Ist der Glaube auch etwas gewesen, wo der zu der Stigmatisierung beigetragen hat? Oder ist es wirklich mehr einfach ein positiver Einfluss gewesen?
Für mich war in meiner Jugend die Orientierung an Jesus wichtig. Ich habe immer das Gefühl, er hat mir auch geholfen, dass ich bestehen konnte. Ja. Das war, glaube ich, schon entscheidend für mich selber jetzt, also im Nachhinein betrachtet. Die Institution selber bin ich weniger sicher gewesen. Ich bin nicht zugelassen worden als Ministrant.
Wegen dem?
Weil ich ein Unehrlicher war, ein Versündigter. Ja, das hat man mir verwehrt.
Ist es heute noch so, weißt du?
Das kann ich nicht sagen, aber damals war es so. Ja. Ja. Und, ich habe es lange nicht gewusst, aber ich habe es dann im Nachhinein so
spät. Also, Sie haben nicht gesagt, es ist wegen dem, sondern mehr einfach,
geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Das ist, meine Mutter war dann schon in der Psychiatrie und mein Vater war verheiratet damals. Und meine Mutter war dann 16, wo sie mich bekommen hat.
Aber du hast ihn nie kennengelernt, deinen Vater?
Nein, meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich habe nie Groll auf ihn. Das ist mir auch wichtig. Oder? Das heisst, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja. Das war für mich auch immer zentral gewesen. Ich hatte keinen Grund, auf ihn Groll auszuüben. Es war so, gewesen, wie es ist. Und habe das dann am Schluss auch akzeptiert.
Du hast jetzt gesagt, der Glauben ist ein Aspekt. Es hat andere Menschen in deinem Leben gegeben, die dich da durchgetragen haben.
Ja, es hat so zwei, drei Figuren gesehen, die in der Kindheit, vor allem in der Jugend, entscheidend waren. Das war mein Onkel. Wir hatten also drei Schicksalsschläge. Neben dem, die frühkindliche Phase schwierig war, mit meiner Mutter zusammen, wo sie dann auch in die Klinik hineingekommen ist, aufgrund von ihrer Krankheit, war der Onkel. Das war eine Identifizierung für mich, eine Orientierung. Und der ist dann leider auch, als ich 12 war, bei einem Autounfall gestorben. Ich glaube, das hat man dann dort wirklich auch den kompletten Boden weggezogen, im Nachhinein betrachtet.
Ja. Wie bist du aus dem wieder rausgekommen?
Schwierig war ganz am Anfang. Ich musste ja dann die Lehre wiederholen. Ich bin wirklich komplett habe mich zurückgezogen, auch in der Schule. Schwierige Schüler gesehen, nichts aufnehmen konnte. Oder die Aufnahmefähigkeit wirklich ganz schwierig war. Und das hat man dann immer wieder gerade verglichen. Ja klar, es ist auch ein schwieriger Bub, das ist schon klar, dass das so ist.
Haben wir das die Umstände gesehen? Also irgendwie die Schule, der Lehrbetrieb?
Damals war einfach eine andere Zeit gewesen, oder? Das ist, ja. Eben, der Vormund war so involviert gewesen. Dann die ganze Persönlichkeit, wie sich die entwickelt hat von mir, ja, mich zurückgezogen. Und da hat man sich wenige Gedanken gemacht. Was könnte man jetzt da pädagogisch könnte man da jetzt, verändern? Das war einfach damals die Zeit gewesen. Das haben viele auch Menschen von physiologischen Zwangsmassnahmen, Fremdplatzierungen, haben die Erfahrung einfach gemacht. Da hat man wenig sich bemüht, da reinzuschauen. Warum ist das so? Warum verhalten sich der Jungbursche so?
Der Podcast heisst «Wertekompass». Wir wollen da über Wert reden und ich möchte für das in unsere Rubrik hineingehen. Lebenswert. Guido, was sind Werte, die dein Leben geprägt haben, vielleicht bis zum heutigen Tag, deinen Alltag prägen, wie du handelst?
Ich glaube, die Werte, die mich geprägt haben und dort, wo ich auch sehr positive Erfahrungen hatte, sind einfach, dass ich gerne nach links oder nach rechts schaue. So den Menschen anschauen. Das hat mich geprägt. Und das hat mir auch die Erfüllung gegeben. Das hat mir auch Kraft gegeben, weitere Projekte zu mobilisieren. Das Gefühl zu haben, etwas echt zu bewegen. Das ist etwas Schönes. Das ist etwas, was sinnbildlich ist, auch für dein eigenes Leben. Das gibt dir immer wieder Hoffnung und eine Perspektive.
Also der Fokus nicht aufs eigene Wohl per se, sondern eben irgendwie. Gefühl, Nächstenliebe, könnte man vielleicht sagen.
Ja, ist jetzt vielleicht ein Wort, das ein bisschen altbacken ist, darf ich es so sagen. Ich wollte es ein bisschen moderner zum Ausdruck bringen. Ja, man muss sagen, es bringt mir einfach mehr, als wenn ich über die Materie eine Kompensation habe oder über einen Status, was ich ja auch könnte zelebrieren. Aber nein, ich merke, das würde mich einsam machen, seelisch. Mich selber jetzt. Ich kann nicht beurteilen, wie jeder sein Leben muss leben. Aber für mich selber ist das wichtig. Und es hat mir enorm viel gegeben, die ganzen Projekte, wo es um Menschen gegangen ist und ihre Schicksal.
Ja. Ich habe selten Gelegenheit, mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer zu reden. Aber du bist trotzdem, sage ich mal, anders, als ich mir vorgestellt habe. ich glaube, so mein Bild von reichen Menschen, du gehörst zu den 300 Reichsten, wirst geschätzt, von der Schweiz, setzt man Geld als einen höheren Stellenwert, es ist das Ziel, es geht um den eigenen Konsum, vielleicht eher einen Wert vom, sag ich mal, Hedonismus, also maximal Genuss, Spass, Erlebnis, Konsum. Du redest jetzt da ganz anders. Ist mein Bild völlig falsch? Oder bist du einfach ein untypischer Reicher, sag ich mal?
Ja gut, Werteorientierung hat ja nichts in erster Linie mit Geld zu tun. Oder? Das ist mal entscheidend und ich würde jetzt mich nicht so beurteilen, dass ich der Einzige bin, der sich sozial engagiert. Es gibt ja viele vermögende Menschen, auch in der Schweiz, die sich echt sozial engagieren. Wir müssen alle gemeinsam noch ein bisschen mehr dazu beitragen, das ist sicher so. Weil die Verteilung vom Wohlstand ist so sehr, das Gefälle ist immer grösser. Und da muss man auch mehr Verantwortung übernehmen, vor allem mit Reichtum, also mit materiellen Werten, mit Geld, wenn man das wirklich hat. Dann ist das erst eine Verantwortung, für einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Das ist meine persönliche Meinung. Und da würde ich jetzt mal behaupten, denken auch viele sehr vermögende Menschen. Also die ich kennengelernt habe. Und es sind viele gesehen, die Geld haben, die denken auch so.
Das ist gerade ein guter Übergang. Wir wollen über die Internetinitiative reden. Initiative, die du lanciert hast. Du sagst, die Verantwortung, die man wahrnimmt, vielleicht auch die Gesellschaft, ist das auch die Motivation, warum du jetzt das Projekt angegangen bist?
Ja, man sieht einfach, was für Dimensionen, was hier abgeht. Immer mehr Gewaltinhalte, die hier sind, die Exzesse, das Internet ist schon von ein paar wenigen Konzernen hochgezüchtet worden zur maximalen Aufmerksamkeit. Da geht es weniger um Inhalt, um gute Inhalte. wenn Gewalt und Radikalisierungen im Raum stehen, hat man mehr Klicks. Das geht einfach in die falsche Richtung. Und wir in diesem Land haben etwas zu verteidigen. Wir haben Werte zu verteidigen. Wir haben unsere Kinder zu schützen. Unsere vulnerablen Menschen zu schützen, die immer mehr der betrügerischen Werbungen zum Opfer fallen auf diesen Plattformen.
Reden wir noch ein bisschen vertieft über das Internet. vielleicht gerade zum Einstieg, wie hoch ist deine Bildschirmzeit? Wie oft bist du am Smartphone am Tag?
Ja, ich würde mal sagen, mit dem Bildschirm komme ich auch auf ein paar Stunden. Mhm. Ich versuche immer noch, heute eine Zeitung zu lesen, jeden Morgen.
Physisch?
Manchmal auch eine zweite oder eine dritte Zeitung. Das ist mir wichtig. Mhm. Ich tue das auch immer wieder meinen Kindern sagen. Die Push-Medien, ja, das ist spannend, oder? Man schaut schnell aufs Handy, man scrollt durch. Aber man lernt immer weniger, miteinander zu reden. Ich sehe das auch in Partnerschaften, auch in meinem Umfeld. Sogar im Restaurant ist das so. Ja. Und Beziehung, die sonst schon anspruchsvoll ist, Gesellschaft, die den Anspruch stellt an Beziehung und Familie, muss man schauen, dass man eigentlich die Kommunikation aufrechterhält. Und da ist eigentlich, sind die Social Media Plattformen wirklich auch, ich muss es leider so sagen, Gift dazu. Oder?
Das Doomscrolling, kennst du das? Ja, also auf den sozialen Medien, wenn man da einen Beitrag nach dem anderen...
Das mache
ich. Ist ja eigentlich auch so... Ja. So konzipiert worden, oder, von diesen Plattformen?
Ja, das mache ich nicht. Das mache ich wirklich nicht.
Ist gar nicht auf Social Media?
Nein, ich bin nicht drauf. Meine Stiftung ist drauf. Ich bin da konsequent dagegen. Obwohl ich immer wieder muss betonen, dass die Technologie und der Fortschritt eigentlich die Menschen weitergebracht hat. Viele hat man aus der Isolation rausgeholt, aus der Einsamkeit.
Ja gut, aber heutzutage kann man nicht mehr sagen, soziale Medien.
Nein, das kann man nicht mehr sagen, vor allem eben aus dem Grund, wo wir heute sind, wohin hat sich das entwickelt. Ja. Das ist wirklich, teilweise muss man sagen, die gefährlichen Inhalte, die sind wirklich brandgefährlich, man muss es so sagen.
Jetzt in einem Satz, ganz kurz und knapp, was will die Internetinitiative an diesen diverse Probleme ändern?
Ja, sie nimmt in erster Linie Tech-Konzerne in die Verantwortung rein, in der Verbreitung rein von diesen illegalen, kriminellen und staatsgeförderten Inhalten. Dort, wenn man in die Verbreitung hineingeht, dort liegt das Problem. Nicht im Inhalt, dort kann man sie nicht in die Verantwortung nehmen, aber in der Verbreitung von diesen Inhalten, die mit den Algorithmen befördert werden.
Jetzt sagst du eben in die Plattform in die Verantwortung. In der Politik ist das häufig Schlagwort, sagen wir mal, auch die Eigenverantwortung. Man kann ja wie auch sagen, man ist da selber verantwortlich, vielleicht auch als Eltern, gerade wenn es Kind betrifft. Ich bin jetzt selber Vater von einer baldjährigen Tochter, du hast auch drei Kinder. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man das als Eltern vielleicht auch die Verantwortung wahrnehmen kann?
Ja, ich kenne viele Eltern, die auch, man muss es sagen, schlicht überfordert sind. Das ist ja das Perfide daran. Das Internet wird eigentlich, das ist ja so konzipiert worden für die maximale Aufmerksamkeit. Man versucht, die Menschen wirklich süchtig zu machen, indem sie eigentlich gar nicht anders können. Oder? Sie haben, ich kann hier nur ein Vorbild sein, indem man sich immer wieder darüber reden, auch in den Familien, dass man sagt, schaut mal, was es auslöst, was für Konsequenzen es hat. Die lernen nicht mehr miteinander zu reden. Und was löst es aus? Was passiert? Es gibt eine Reizüberflutung drin, bei jedem Einzelnen selber. Und da hat es wirklich einen Suchtfaktor drin. Und das muss man erklären, man muss es aufzeigen, dass es eben gefährlich ist. Und das ist eigentlich eine Sache der Eltern. Ich bin gegen Verbot, muss das ehrlich sagen. Ich bin für Prävention. Man kann verschiedene Projekte starten, auch kantonal. Man sieht das hier jetzt, was hier passiert in einzelnen Kantonen, dass man wirklich Prävention aktiv fördert. Im Schulstoff finden, damit dass man Spezialisten einladen, das aufzeigen, was für Konsequenzen es hat. Indem man sensibilisieren kann. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt jetzt in dieser Diskussion, was Verbot ist. Was will man verbieten? Ich habe Fälle in den Kantonen draussen, da tun die Eltern die Lehrerschaft mit Anwälten konfrontieren, weil man ihnen das Handy weggenommen hat. Also das muss man schon sehen, oder? Es gibt Helikoptereltern, die alles kontrollieren wollen. Und das ist gefährlich, auch hier, oder? Dass man kann loslassen kann und eben auch mittels Prävention aufzeigen, was das Problem ist. Weil du kannst nicht einfach ein WhatsApp kannst einfach sperren bei einem 15-Jährigen. Mhm. Das geht einfach nicht.
Aber gleichzeitig, also ich, so jetzt als, sage ich mal, junger Vater, habe ich schon die Herausforderung, so mit, ich diskutiere mit meiner Frau, so, ab welchem Alter wird unsere Tochter mal ein Smartphone haben? Und das ist wahrscheinlich schon aus einem gewissen Druck raus. Oder? Es ist normal irgendwann, es werden immer mehr haben. Und irgendwie kommst du ja nicht so richtig dagegen an, weil sonst sind sie sozial isoliert. Also es ist noch schwierig, da das Feld auch als Eltern zu navigieren.
Ja, vor allem das Handy einfach verbieten, das ist der Falsche, das sehe ich nicht. Aber es gibt auch mehrere Filter, die man verwenden kann, die man einfach sperren. Ja. Das gibt ja, man muss auch hier in die Schule hineingehen, man kann sich informieren. Wäre auch eine Aufgabe vielleicht von der Schule, dass sie Spezialisten auch in die Schule hineinholen, wo man aufzeigt, was für Filter was man kann einbauen kann.
Dass es vor allem nicht unbegleitet
ist. Dass es nicht unbegleitet ist, dass sie nicht allen Orten Zugang haben. Das kann man alles eigentlich aufbauen. Und dann kann man das langsam in der Verantwortung kann man das lösen. Oder dass man immer mehr im Kind auch Verantwortung kann übertragen, indem man eben mit ihnen redet, indem man ihnen es aufzeigt. Das ist machbar. Aber das ist eben anspruchsvoll. In einer Gesellschaft, wo insgesamt einfach Familie immer mehr Druck kommt in der Erziehung, in der Partnerschaft, auch materielle Ansprüche. Das ist alles sehr anspruchsvoll. Und da sind eben auch viele, man muss das auch sagen, ein bisschen überfordert.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was man als Eltern machen kann, was man vielleicht auch als Nutzerinnen und Nutzer selber machen kann, um dem entgegenwirken. Warum braucht es trotzdem die Internetinitiative und eben die Verantwortung einfordern bei den Plattformen?
Weil wir grundsätzlich das nicht mehr im Griff haben. Die gefährlichen Inhalte, die verbreitet werden, massenhaft pädokriminelles Material. Wir haben auch weltweit etwa 80 Millionen Bilder im Netz. Jedes Bild ist ein Missbrauch an einem Kind. Cyberkriminalität, die betrügerische Werbung, die geladen wird von diesen Konzernen wie Meta, wo sie Millionen verdienen und unsere vulnerablen Menschen im Land abzockt werden.
Ich war dort mal so naiv gewesen und habe auf YouTube so betrügerische Werbung gemolden. Aber Google hat ja gar kein Interesse, die abzunehmen, zum Beispiel jetzt auf YouTube oder Meta.
Warum die verdienen ja Geld dran. Ja, aber so sollen sie Interesse haben, wenn sie viele Millionen Franken verdienen. Oder grundsätzlich ist das nicht das Interesse da in diese Richtung, sondern die wollen frei sein, ohne Regulierung. Aber wir haben unsere Menschen in diesem Land zu schützen, vor allem eben vulnerable Menschen, Pensionäre, wo man das Geld aus den Taschen rauszieht. Und Konzerne verdienen Millionen. Das geht schlichtweg nicht. Die ganzen Gewaltvideos, Deepfakes, Chatbots, nichts ist irgendwo neu. Auch jetzt in dieser Vorlage vom Bundesrat ist hier drin. Das geht einfach nicht. Oder?
Jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt ein paar Jahre vorausschauen, die Internetinitiative würde umgesetzt werden, was würde sich für mich als User ändern?
Das Internet wird sicherer in erster Linie. Man kann Meldungen machen. Wenn wirklich Gewaltvideos konfrontiert wird, kann man Meldungen machen, weil sie eben hier in der Schweiz verpflichtet werden, mit dieser Initiative eine Rechtsvertretung zu eröffnen. Momentan stimmt ja das nicht. Alle Noten haben wir Häuser in Zürich mit Aufschrift Google. Oder? Aber nie hat man eine Möglichkeit, sie auch juristisch in die Verantwortung hineinzuziehen. Es läuft alles momentan über Dublin. Und da müssen wir, die Rechtsvertretung, die ist zentral für uns. Und da kann man eine Meldung machen dort, wenn man Gewaltinhalte konfrontiert wird. Ob es jetzt sexualisierte Gewalt ist, pädokriminelles Inhalt, Deepfakes. Und dann sind sie verpflichtet, zu analysieren und Gegenmaßnahmen vorzunehmen. Und Meldung zu erstatten. Im BAKOM beispielsweise, wo sie einfach Verantwortung übernehmen müssen. Transparenz schaffen für gefährliche Inhalte. Bedenken Sie, wenn ich an den Flughafen gehe, wird mein Gepäck kontrolliert. Man geht doch nicht das Gepäck durch ein Scanning durchführen und es ist ein gefährlicher Inhalt drin und dann wird das gleiche Flüger reingeladen.
Und das machen die Plattformen?
Ja, die ganze Medikamentenentwicklung, Gesundheitsbranche, die ganze Nahrungsmittelbranche. An allen Orten schützt man Menschen, indem man reguliert. Sie haben das Gefühl, man muss nichts regulieren. Auch in den USA ist unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit darf man die Tech-Plattformen nicht anlängen. Man darf nichts machen, keine Regulierung, nichts. Aber das geht nicht. Wir haben hier Werte zu verteidigen in diesem Land. Wir haben unsere Menschen zu schützen, unsere Kinder. Und das ist eigentlich, es geht gar nicht, indem man sie in die Verantwortung hineinnimmt. In der Verbreitung. Mit ihren Algorithmen, die ja ihnen gehören, die Algorithmen. Und sie bespielen ja, sie sagen ja, was sie bespielen wollen. Mhm. Und das geht nicht, oder? Da müssen wir sie in die Verantwortung hineinnehmen.
Jetzt schauen wir noch einen konkreten Fall an. Du hast einen Zeitungsartikel vom Tagesanzeiger vom 21. April mitgebracht. Schlagzeile. Genau, in der Rubrik, der Artikel, den du mitgebracht hast, lautet: Schicke mir ein Foto, ich tue es mit KI in Porno. Schweizer fälschen massenweise Bilder von Frauen. Was steckt hinter ihrer Schlagzeile?
Ja, es zeigt einfach, dass die künstliche Intelligenz, KI, führt zu neuen, massiven Missbrauchsformen. KI, pädokriminelles Material, Deepfakes. Es sind einfach andere, durch moderne Technologien, wo neue Missbrauchsformen entstehen. Brandgefährlich auch hier, oder? Man kann das nicht mehr unter Kontrolle halten, genau gleich. Die Massenflut von diesen Deepfakes. Und auch hier braucht es Verantwortlichkeiten, die wir bei den Tech-Konzernen suchen müssen, dass sie diesen Inhalt nicht verbreiten, mit allen Konsequenzen.
Das ist auch ein Fall, der vor allem Influencerinnen, Schweizer Influencerinnen betroffen hat. Da haben jetzt 5 von den betroffenen Influencerinnen Anzeige erstattet und sind an die Öffentlichkeit gegangen. Wir hören da kurz einen Ausschnitt von einem Video von der Influencerin Natti Style rein.
Ich habe letzten Donnerstag das allererste Mal in meinem Leben eine Anzeige gemacht. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, es hat einen Telegram-Gruppenchat gegeben von über 380 Männern drin, die regelmäßig Sachen reingeschickt haben, in dem ich und andere Schweizer Influencerinnen sexualisiert worden sind. Darunter hat es auch sehr oft Deepfakes gegeben. Und ich meine nicht nur Bilder, ich meine auch Videos. Ich habe diese Sachen gesehen und es ist gottlos. Wirklich gottlos. Das Traurige ist, für mich war das nicht mal so überraschend gewesen, weil vor ein paar Jahren hat es einmal so einen Reddit-Account gegeben, wo auch genau so Sachen gepostet worden sind. Der ist allerdings dann irgendwann gesperrt worden und ich bin nie dagegen vorgegangen. Und dann hat es jetzt letztes Jahr wieder einen scheiß Fall gegeben, wo irgendein Dude sich als mich ausgegeben hat und auch Deepfakes von mir verschickt hat und legit andere Männer dazu gebracht hat, zum Geld zu zahlen, damit sie sich mit mir treffen können. Lieben wir. Aber dass es jetzt legit seit dem Juli 24 der scheiß Telegram-Chat gibt, eigentlich sogar 2, irgendwo hört der Spass doch einfach mal auf.
380 Männer in einem Gruppenchat, wo eigentlich eine Frau ja, ihre sexuelle Integrität ja, angreifen. Sogar ein Fall, was sogar um Betrug geht von anderen Männern. Ist es überraschend für dich?
Nein, das sind ja nicht 380, das sind Millionen weltweit. Das ist, Dimension ist unvorstellbar. Gewaltig. Und das müssen wir uns bewusst sein. Das sind jetzt im Verhältnis zu der Masse sind das Einzelfälle. Aber die Diskussion kommt ja aus dem Fall Fernandes in Deutschland aussen jetzt. Das, die Diskussion ist dort gross eröffnet worden.
Wo ihr Mann Inhalt generiert ja, hat über Jahre von ihr.
Jawohl, und wir haben ja auch auf Grog sexualisierte Gewalt, die hergestellt wird. Oder? Das ist ein Massenphänomen geworden. Und ja, die Influencerin hat hier recht. Und ich als Vater von 2 Töchtern kann nur immer wieder warnen davon, oder passen auf, die Bilder, wo der, alles, was ihr öffentlich stellt, was das für Konsequenzen können haben. Ihr müsst wirklich aufpassen. Wir müssen einfach hier wirklich klar und deutlich Forderungen stellen jetzt an Konzerne. Da wirklich die Tech-Konzerne in die Verantwortung hineinnehmen. Das sind Dimensionen, die man sich einfach wirklich nicht mehr vorstellen kann.
Es hat auch, sage ich mal, einen Geschlechteraspekt. Täter sind eigentlich fast immer Männer, die Opfer fast immer Frauen. Sage ich mal, haben wir Männer da eine besondere Verantwortung, um uns gegen solche Übergriffe einzusetzen?
Ja, auch. Aber es gibt ja nicht nur Männer, es gibt auch Frauen, die diese Situation haben. Es ist eigentlich bunt, das Thema in allen, auch Kinder, Jugendliche, ist ein grosses Problem. Und für uns selber, die Sensibilisierung, die jetzt hier stattfindet, ist schon enorm wichtig. Das hilft uns jetzt in diesem Prozess, auch von dieser Initiative, dass man hier auch jetzt eine Debatte auslösen kann. Dass man wirklich auch das Ganze, die Tragweite aufzeigen kann. Dass Menschen auch verstehen, was passiert hier eigentlich alles im virtuellen Raum.
Jetzt hat die Schweizer Illustrierte titelt, der Millionär Guido Fluri legt sich mit den Tech-Giganten an. Du hast es gesagt, man will die Plattformen die Verantwortung nehmen. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman und mit ihnen zusammen Donald Trump, das sind grosse, mächtige Gegner. Ist es überhaupt gescheit? Gibt es nicht auch ein Risiko, wenn sich die Schweiz gegen die anlegt?
Ich schaue jetzt das nicht auf Person an. Das ist für mich nicht relevant. Ich bin bei den Menschen. Ich bin bei denen, die betroffen sind. Das ist, die müssen eine Stimme haben. Die müssen die Sprache bekommen, jetzt, die wir hier vertreten. Das ist ein bisschen unsere Aufgabe jetzt im Zusammenhang von diesem Prozess, von dieser Initiative, von dem Start dieser Initiative. Und wir müssen am Schluss schauen, dass wir in der Schweiz unsere Werte aufrechterhalten können, unsere Grundwerte, und dass wir unsere Kinder und Jugendlichen können schützen können. Das steht im Zentrum. Wir dürfen uns hier nicht unter Druck setzen lassen von irgendwelchen Ländern auf dieser Welt oder von einer starken Lobbykraft. Nein, wir haben hier Werte zu verteidigen. Und da dürfen wir uns auch nicht, machen wir auch kein Bückli oder tun wir uns hier irgendwo unterwerfen. Das ist gar nicht. Ich bin Aktivist seit Jahrzehnten. Das würde mich gar nicht akzeptieren. Das ziehen wir so durch, im Interesse von unserem Land und von unseren Menschen.
Jetzt finanzierst du die gesamte Initiative selber bis zur Abstimmung. Was würdest du sagen, wenn du es schätzt, was wirst du bis dorthin voraussichtlich ausgeben?
Ja, ich kann das nicht sagen jetzt. Wir haben hier ein Budget gemacht, aber es kommt dann darauf an, wie wir das Lobby aufziehen müssen. Unsere Ressourcen sind sicher für das Projekt gross. Oder? Ich tue das ja mit der steuerbefreiten Stiftung finanzieren, die auch eigenfinanziert ist, durch das sich sie finanzieren. Und,
Betrag kannst du nicht nennen.
Ein paar Millionen wert wird es dann sein, aber wenn man das Verhältnis anschaut, um was es geht. Das war schon damals bei der Verdingkinder-Initiative, bei der Wiedergutmachungsinitiative, schon damals sind mir die Fragen gestellt worden. Wenn man sieht, was man heute ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt hat für Menschen, die so gelitten haben darunter, ist jeder Franken richtig angelegt gewesen. Das muss hier auch sein für viele Menschen, die im virtuellen Raum aus dem heraus, und ich kenne das, Traumatisierungen erlebt haben, heute schwerst betroffen sind, was das für Konsequenzen hat für das Leben. Auch hier ist jeder Franken gut angelegt.
Du hast die Stiftung angesprochen, wo du mit der Guido Fluri Stiftung immer wieder Projekte für die Allgemeinheit finanzierst. Dort in der Vergangenheit ist es unter anderem eben auch um die Initiative, die du angesprochen hast, die Wiedergutmachungsinitiative gegangen. Das ist dort um Opfer von Zwangsmassnahmen für dein Kind, wenn ich es richtig wiedergebe, gegangen, wo ein grosses Unrecht in den Nata geworden ist, wo man das anerkannt hat. Du hast sie können zurückziehen, weil das Parlament es aufgenommen hat. Und hast es sicher auch gemacht, sage ich mal, aus einer persönlichen Betroffenheit. Auch andere Themen, die ich jetzt sehe, Gewalt an Kind, Leben mit Schizophrenie, das Mitwirken gegen Forschung rund um den Hirntumor. Du hast einen Hirntumor, einen komplizierten. Das sind alles Themen, die dein persönliches Leben betreffen. Ist es ein bisschen, sag ich mal, Vergangenheitsbewältigung?
Ja, wie gesagt, Konfrontation von der eigenen Geschichte gibt auch die Stärke und die Entwicklung, die es braucht nachher, damit dass du selber das kannst weitergeben. Und ich kenne das Gefühl von dieser seelischen, von dieser Einsamkeit in sich innen, wo man aufgrund von dem Schmerz, von dieser Traumatisierung nicht ausbrechen kann. Man kann nicht ausbrechen. Oder? Und ich kenne das Gefühl bei vielen Betroffenen eben auch. Wegen dem kann ich auch nachvollziehen, weil sie leiden darunter. Es ist ja nicht einfach vorbei mit einer Anerkennung. Du musst begleiten. Du musst weiter Wertschätzung betreiben. Wegen dem tun wir jedes Jahr wieder ein Sommerfest veranstalten mit gegen 1000 Menschen, die das erlebt haben.
Also die Zwangsmassnahmen?
Ja, das ist eine Form von Wertschätzung, das ist wichtig. Geld allein ist auch wichtig, aber die Wertschätzung oder, für das Unrecht ist noch viel zentraler. Und ich kann einfach nur immer wieder betonen, wie es wichtig ist, anzuschauen und vor allem jetzt die Geschichte von dieser virtuellen Gewalt und sexualisierten Gewalt, die man im virtuellen Raum hat. Was hat das für Auswirkungen für die Zukunft? Was bedeutet das für uns? In dieser Dimension, die ich damals vor 10 Jahren gesagt habe, schon im Parlament, schaut an, was hier für eine Dimension ist, von Unrecht begangen. Was passiert jetzt im virtuellen Raum? Heisst es dann in 10, 20, 30 Jahren, macht man dann den Staat wieder verantwortlich, dass er nicht reagiert hat? Mhm. Und ich kann Ihnen garantieren, heute gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Menschen, die so schwer gelitten haben aus Missbrauch vom virtuellen Raum heraus, der wird ja das auch nicht einfach wegtherapieren können. Ja. Es bleibt ein Teil hängen daraus. Was hat das für Konsequenzen für die Zukunft? Die 4, 5 Big-Konzerne, die grossen, die interessiert das nicht. Die schauen die erste Linie, wie viel Geld das sie verdienen können. Die seelischen Konsequenzen interessieren die nicht in 20, 30 Jahren. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir etwas dagegen machen können. Jetzt ist es noch nicht zu spät. Mhm. Es ist schon viel Schaden passiert, aber es ist noch nicht zu spät.
Dieses Engagement von einer Stiftung, das ist möglich, du hast gesagt, du finanzierst es selber, weil du das Vermögen hast, um es zu finanzieren. Ich möchte darum mit dir auch so ein bisschen über Reichtum, mit dem verbundene gesellschaftliche und politische Fragen reden. Bewusst ein bisschen kritisch, vielleicht ein bisschen provokant. Und ja, ich möchte vielleicht jetzt gerade mal nachfragen, also dieses Vermögen kommt ja von Immobilien, aber auch Unternehmensentwicklung. Wie siehst du das? Wo kommt dieses Geld her?
Ich denke, die Entwicklung des Vermögens, es ist in verschiedenen Bereichen. Ich habe ja schon während der Dotcom-Zeit in den 2000er Jahren habe ich in Beteiligungen investiert oder im Immobiliengeschäft investiert, wo eigentlich eine grosse Immobilienkrise geherrscht hat in den 90er Jahren. Wir hatten dort 6-7% Hypothekarzinsen und ich weiss noch, ich habe an der besten Lage in der Stadt Zürich leere Bürohäuser und bin Flugblätter verteilen und niemand hat sich gemeldet.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich schlichtweg nicht vorstellen. Also ich habe wirklich viele Risiken müssen eingehen und immer wieder vor Augen geführt bekommen, bei mir selber, du darfst nie mehr die Situation erleben, dass du wieder anschreiben lassen musst. Oder damals mit meiner Mutter, wo wir anschreiben weil es nie gelangt hat.
Also kannst du das ausführen, für die, die das nicht...
Ja, wir sind ja in dieser Anfangsphase, in den ersten paar Jahren von meiner Mutter, wo wir unterwegs waren, wo sie bereits schon krank war, sind wir ja in diesen einzelnen haben wir eine Wohnung gehabt und es hat ja nie gelangt. Oder wir haben nachher hat man uns wenn sie einmal gesagt hat, du musst der Frau sagen, sie soll es aufschreiben, wenn ich wieder mal bösteln dass man
also dann gehst du in den Laden und sagst, voilà. Ja, wir zahlen es das nächste Mal. Und
irgendwann hat sie dann gesagt,
im Milchbüchli drin, so ganz
genau. Klassisch. Ja, so ist auch das damals gelaufen. Es hat dann vis-à-vis, wo wir gewohnt haben, hat so eine, im Basel Ballstall St. Wolfgang hat der Ort geheissen, hat so einen kleinen Dante immer Laden gehabt. Dort bin ich immer über die Wiese gelaufen und dann bin ich dort hin und dann hat sie dann irgendwann nach dem x-ten Mal hat sie dann gesagt, ja, jetzt musst du Mami sagen, sie muss es zahlen.
Aber dann ist es auch, sage ich mal, aus einem inneren Druck heraus gewesen, dass du hast erfolgreich sein als Unternehmer.
Mit dem ja, ich würde
Trauma nicht, kann man sagen.
Ich würde nicht sagen, erfolgreich, sondern einfach, ich habe die Situation einfach nie mehr erleben. Nie mehr. Ich habe dann, als ich ein gutes Geschäft, ein paar Beteiligungen verkauft habe, bin ich einmal durchgefahren. Das geht ja richtig Mümmliswil, wo ich das Kinderheim gekauft habe, wo ich auch eine kurze Zeit drin war. Da bin ich dort angehalten und habe den Vertrag dort. Genau, es ist jetzt heute nur noch so ein Garagentor dort, nicht mehr der Laden. Und den Vertrag habe ich dann dort angehabt und habe auch unterschrieben. Und das hat mir gut getan. Ja. Mich die Situation war immer auch wieder ein Schritt zur Aufarbeitung. Ich habe nie mehr. Das war eigentlich mein Urantrieb. Ich habe nie mehr so eine Situation erlebt. Ich wollte nicht reich werden, im Sinne von, eben wie gesagt, 300 Reichste oder wie das hier so plakativ. Ja, das ist eigentlich nicht das. Das habe ich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nie mehr so eine Situation erleben.
Jetzt bist du weit weg davon, dass du jemals so eine Situation wieder erleben könntest. Gibt es für dich irgendwann, sage ich mal, einen unanständigen Reichtum?
Der Reichtum ist dann unanständig, wenn man mit seinem ganzen Vermögen keine Verantwortung übernimmt und teilweise dekadent durchs Leben geht und durch das, dass man dann nur noch reizüberflutet, funktioniert. Das muss immer das Beste sein und noch teurer. Noch die grössere Yacht, noch der grössere Flüger, noch das grössere Haus. Und man eigentlich nicht mehr lernt, nach links und nach rechts zu schauen. Und man nicht mehr empfindet, wie die Menschen leiden. Das ist eigentlich zentral. Wenn man sie nicht mehr spürt und nur noch sich selber sieht, opportunistisch, dann ist es unanständig. Es geht nicht um die Grössenordnung des Reichtums. Ich denke einfach, wenn man schon genug hat und sich dann nicht mehr verantwortlich fühlt, für die Gesellschaft echten Mehrwert dazu beizutragen.
Es ist gleichzeitig so, dass wenn Vermögen sich konzentriert in den Händen von ein paar wenigen, hat das auch gesellschaftliche Auswirkungen, ökonomische Auswirkungen. Siehst du dort auch ein Problem, wo sich da gesellschaftlich entwickeln könnte? Gerade wenn man so auch vielleicht in die USA schaut, mit extremen Vermögen von hunderten Milliarden oder so, dass es auch etwas ist, wo man gesellschaftlich sich auch die Frage stellen muss, wo das hingeht.
Ja, vor allem dort, wo es dann darum geht, dass man eben auch wieder nicht die Menschen sieht, denen wo es wirklich nicht gut geht und man denen auch nicht hilft. Und auch die Linken, wie auch die Demokraten nicht in der Lage sind, oder dass das klassische Establishment nicht in der Lage ist, auch denen Menschen zu helfen. Das hat mit der Krankenkasse zu tun, mit einer obligatorischen Krankenkasse. Ich habe viele Operationen, die mich durchführen von Menschen, die unsere Stiftung finanziert in den einzelnen Ländern, die keine Krankenkasse haben. Mhm. Ja, wie operierst du jetzt einen Hirntumor, wenn niemand finanziert? Die suchen Geld für eine Hirntumoroperation. Wir können uns das gar nicht vorstellen.
Und das Geld dafür wäre eigentlich in dem Sinne rum?
Das Geld wäre rum. Das hat eben wieder mit Verantwortung zu tun. Und hat vor allem mit dem zu tun, dass sich viele in dieser Verantwortung nur noch sich selber sehen. Und ich sage immer wieder, gib ihnen Macht, dann siehst du seinen Charakter.
Du hast jetzt gesagt, eben so etwas angesprochen, wie die Gesundheitsversorgung in den USA zu finanzieren. Heisst denn das auch, vielleicht Verantwortung wahrnehmen, heisst für reiche Menschen mehr Steuern zahlen?
Ja, auch, selbstverständlich. Aber Steuern zahlen nicht, dass es irgendwo einfach auf einen grossen Haufen geht und dann wird es nicht richtig umverteilt. Das auch nicht. Oder? Dass man dann muss feststellen, es findet dann einfach auch nur im Gießkannenprinzip wird es dann verwendet und geht in die reinen Bürokratieprozesse rein. Das soll es dann auch nicht sein. Sondern soll das Geld wirklich zu den Ärmsten, zu den Schwächsten der Gesellschaft auch fliessen. Da bin ich sofort der Meinung. Wir haben ja hier ein Projekt in der Pipeline, wo wir immer wieder, ist noch nicht definitiv geboren, wo wir gesagt haben, wir wollen eine Superstiftung aufbauen, wo ab 50 Millionen Vermögen ein gewisser Promillsatz eingezahlt wird, wo man nachher ganz gezielt für die Armut verwendet in diesem Land. Ich bin überzeugt, dass wird, wenn man das gut organisiert, steuerbefreit mit einem richtigen Stiftungsrat, der professionell ist, da kann man enorm viel bewirken in diesem Land.
Spannend. Man sieht, du hast ein Herz für die Gesellschaft, für die Menschen, die es schwierig hat, und nimmst deine Verantwortung wahr. Danke vielmals, Guido Fluri, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns aufs EVP-Generalsekretariat ins Studio gekommen bist. Und ja, die Verantwortung lebst. Vielleicht auch ein bisschen inspirierst. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Internetinitiativen und helfen fleissig mitzusammeln. Wenn auch ihr wollt, unterschreiben die Internetinitiativen oder mehr dazu erfahren, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Dort gibt es einen Link zu politdschungel.ch, wo ihr alle Episoden vom Wertekompass findet. Wo ihr schreiben könnt, Feedback, Kritik, Themenwünsche. Und dann bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals für die Einladung. Merci.